Ich saß in der Redaktion als Chefredakteurin, bekam ich einen Anruf, ob ich für den Deutschen Bundestag kandidieren wollte. Und da habe ich erst mal abgesagt.
Schön, dass Sie dabei sind bei Der Moment, dem Podcast der DUB Unternehmermedien über das Ergreifen von Chancen. Wir sprechen über Mut und Lust auf Veränderung und es gilt bei uns die Prämisse, Innovationen verlaufen nicht linear, Menschen entwickeln sich nicht linear. Es gibt diese Momente, die alles verändern. Dieser Podcast nähert sich dem Kern von Innovation eben genau über diese Hintertreppe. Wir sprechen mit Prominenten, mit Größen der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft über ihre Momente, wie sie da gehandelt haben, wie sie sich vielleicht auch darauf vorbereiten und sie können von deren Erfahrungen profitieren. Seien Sie gespannt auf die nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Mein heutiger Gast hat in ihrer Karriere Höhen und Tiefen erlebt. Sie war Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett Merkel. Sie hatte aber auch Niederlagen zu verdauen gehabt, vor allem in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz. Und sie ist heute die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unter anderem ein paar mehr Ämter und Ehrenämter kann ich gar nicht alle aufzählen. Sie wissen es, die Rede ist von Julia Klöckner. Wir haben uns immer mal wieder auf Veranstaltungen kennengelernt und getroffen. Auch ich habe auch Interviews geführt. Und da haben wir uns mal verabredet, doch etwas tiefer reinzugehen in das, was sie auszeichnet in ihre Karriere. Und ich glaube, davon kann man einiges lernen. Wir sprechen auch darüber, wie leicht oder schwer es Frauen in der CDU im Besonderen und in der Politik im Allgemeinen haben. Hallo, Frau Klöckner, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne und liebe Grüße auch meinerseits.
Wir beide haben ja eine große Gemeinsamkeit. Wir lieben Hunde und ich erwische Sie gerade auf Reise. Von daher die Frage, ist Ihr Hund dabei?
Ella heißt sie, ist ein Labradudel und Hunde bereichern wirklich das Leben. Wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin und so bei den Terminen, wo man Hunde mitnehmen darf, habe ich sie immer dabei.
Ich finde, auch wenn man Hunde im Büro hat, es entspannt manchmal ja auch Atmosphäre, ne? Auch in kritischen Meetings oder so, wenn so ein Hund dabei ist und Sie haben ja wahrscheinlich auch viele kritische Gespräche, es beruhigt manchmal, oder?
Es ist beruhigt und deshalb wäre es ja ganz gut, wenn wir Hunde auch mit in den Bundestag nehmen dürften. Das ist aber nicht erlaubt. Und deshalb haben wir einen Arbeitskreis Hund auch gegründet. Also, dass sie mit ins Parlament dürfen, ist ja klar. Aber so ins Büro, das wäre ja gar nicht schlecht. Ich habe in meinem Wahlkreisbüro, haben zwei Mitarbeiterinnen einen Hund und die bringen den dann auch mit, zum Beispiel in Idar-Oberstein.
Bei Politikerinnen und Politikern ist es ja, wie ich finde, Gott sei Dank und zu Recht so, dass sie ihr Privatleben weitgehend abschotten von der Öffentlichkeit. Machen sie auch so, oder?
Ja, soweit es geht. Also ich meine, natürlich kennt man auch meine Familie und das kriegt man auch mit. Aber ich finde es immer schwierig, wenn sowas instrumentalisiert wird. Und man muss auch wissen, dass Familie auch im Fokus steht, wenn man auch so schon im Fokus steht, wenn man als Politiker vorne steht. Ich habe das als Bundesministerin damals erlebt, dass ständig bei meinem Bruder, der ein Weingut hat, die Leute aufgetaucht sind, auch sehr zum Teil auch kritisch, wenn das irgend sogenannte Investigativformate waren oder Reichsbürger, die bei uns auf dem Weingut dann auftauchen. Das tut mir dann auch leid, wenn die Familie mitverhaftet wird für meinen Beruf. Ich stehe da im Wind und stehe auch jeden Anfeindungen oder sonstigen Diskurs stehe ich zur Verfügung. Aber es ist dann nicht fair, wenn Familie damit noch verhaftet wird. Und das kennen ganz viele Kommunalpolitiker, die das auch ehrenamtlich machen. Und deshalb haben wir immer weniger Leute, die bereit sind, überhaupt für einen Ortsvorsteher oder für einen Bürgermeister zu kandidieren. Und insofern glaube ich, muss man auch immer so ein bisschen Acht geben, was man auch preisgibt, um die eigenen Leute auch zu schützen.
Das glaube ich. Aber apropos Weingut, Sie waren Mitte der 90er deutsche Weinkönigin. Das fällt immer mal wieder das Wort. Ich möchte es deshalb erwähnen, weil das war ja jetzt ein bisschen anspruchsvoller als eine Weinflasche gerade in die Kamera zu halten, ne? Also das waren viele, viele Prüfungen, oder?
Ja, also es ist auch so, dass man natürlich viel über Weinchemie wissen muss, über Biologie, über Weinrecht. Das ist ganz wichtig. Und man musste natürlich in einer ausländischen Sprache, sei es Englisch oder sei es Französisch, sich unterhalten können, weil ich auch viel im Ausland unterwegs war. Und insofern ging es schon darum, für einen Berufsstand, für eine Region, auch politisch gesehen, also weinbaupolitisch, aktiv zu sein.
Hat sich denn der Aufwand gelohnt?
Auf alle Fälle. Also ich würde jeder jungen Frau, die Interesse hat oder die dazu auch Raum hätte und Zeit hätte, empfehlen, so ein solches Amt, das ist ein Ehrenamt für ein Jahr zu machen. Ich bin, wie gesagt, viel im Ausland unterwegs gewesen, hatte damals mit vielen Politikern, ich war da gerade um die 20, 22, hatte ich viel zu tun gehabt. Also man hat viel gelernt, ehrlich gesagt. Das freie Reden in einer anderen Sprache, dann auch nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Also offen zu sein für das Leben und für auch brenzlige Situationen. Und ich glaube, ohne dieses Amt wäre ich heute auch nicht in der Politik.
Interessant. Apropos Politik, Sie sind mit 25 in die JU eingetreten, aber eigentlich, wenn ich das so sagen kann, begann Ihre politische Karriere ja schon im Studium, Politikwissenschaft, dazu Pädagogik und katholische Theologie. Ich formuliere es mal die Frage spitz, finde ich. Das klingt ja erstmal dann nicht danach, dass Sie mit, ich sag mal, 20 schon genau wussten, was Sie karrieretechnisch machen wollten, oder doch?
Nein, da haben Sie total recht. Also ich wollte Gymnasiallehrerin werden. Ich habe Staatsexamen gemacht und habe dann auch noch einen Magisterabschluss gemacht und dann meine Magisterarbeit über die europäische Weinmarktordnung geschrieben und wurde dann nach meinem Studium erstmal auch Journalistin. Also ich habe eine Journalistenausbildung gemacht, ein Volontariat, wurde Redakteurin und Chefredakteurin eines Fachmagazins. Also es ging in die andere Richtung erstmal und dass ich mal Abgeordnete oder Ministerin oder Staatssekretärin oder Landesvorsitzende oder sonstiges werden würde, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und da waren aber einige Türen dann offen zur rechten Zeit, durch die richtige Tür zu gehen und ja, sich auch einer Wahl zu stellen, wohl wissend, man kann auch verlieren. Das gehört dazu. Aber ich glaube auch, man kann es nicht wirklich planen, zu sagen, ich werde mal Bundestagsabgeordnete. Da muss viel zusammenkommen.
Oder auch Bundesministerin, gar keine Frage. Da kam auch viel zusammen. Aber wie ging es denn los? Also, was waren denn für Türen, die sich da geöffnet haben? Und wann hatten Sie für sich auch so ein bisschen den Entschluss, ich möchte ja auch die Risiken eingehen, ich möchte in die Politik gehen, ich möchte da was gestalten?
Erstmal politisch interessiert war ich schon immer. Also ich hatte einen super Sozialkundelehrer, hatte Sozialkunde-Leistungskurs im Abi und der Inhalt war immer bei uns oder das Instrument diskutieren, dass man, wenn man eine Haltung hat, dass man die argumentativ unterlegen muss. Und so war es auch im Studium und das hat mich immer geprägt und deshalb hatte ich Freude am Diskutieren und als ich dann als Studentin das Grundsatzprogramm der CDU mit dem der PDS-Nachfolgepartei der SED vergleichen sollte. Da war mir klar, in welche Richtung ich gehöre. Und es war ganz interessant, natürlich zu vergleichen, welche Stellung der einzelne Mensch hat, das Individuum, wenn man das vergleicht, Linke oder damals SED mit dem der CDU, wo wir sagen, Eigenverantwortung, Subsidiarität, Freiheit von etwas, aber auch zu etwas hin, und nicht wie damals bei der PDS zu sagen, das Gesamte gilt erstmal und der Einzelne ist nur Teil dieses Gesamten, und die Individualität, hat da gelitten. Und da war mir klar, dass das, ja, das christliche Menschenbild, diese Vorstellung von Personalität, Subsidiarität und Solidarität, das war mein Punkt. So. Und da bin ich dann auch in die CDU eingetreten. Und danach, dann einige Jahre danach, wurde ich schlichtweg gefragt. Ich saß in der Redaktion als Chefredakteurin, bekam ich einen Anruf, ob ich für den Deutschen Bundestag kandidieren wollte. Und da habe ich erst mal abgesagt.
Also dieser Podcast heißt ja Der Moment und das ist ja so ein Moment. Sie haben abgesagt. Warum? Ist die erste Frage. Und wie kam es dann anders? Ist die zweite.
Erst mal abgesagt habe ich, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Deutscher Bundestag, bin jetzt Journalistin, da die Seiten so wechseln. Das war mir alles ja, irgendwie von 0 auf 100. Und dann hatte ich erst mal abgesagt. Und dann hat es aber in mir gearbeitet, muss ich sagen. Da dachte ich mir, naja, Deutscher Bundestag, wieso nicht? Jetzt ist aber meine Region auch sehr SPD geprägt. Das heißt, wir hatten nie einen direkt gewählten CDU-Abgeordneten. Und aber dennoch hat es in mir so ein bisschen gearbeitet. Und dann kam es, wie ich es mir eigentlich fast gewünscht hatte, dass mein Kreisverband nochmal nachgefragt hat. Hat gesagt, können wir dich nicht doch gewinnen? Denn letztlich war es die Frauenquote oder das Quorum, das sie dazu gebracht hat. Denn es waren alle Plätze schon besetzt auf der Liste beziehungsweise Wahlkreise und es fehlten Frauen. Und dann war meinem Kreisverband klar, wenn wir eine Frau bringen, die das packen kann, dann haben wir einen sicheren Listenplatz auch. Also wir hätten da 10 Männer gehabt, die gewollt hätten, aber es wäre eigentlich klar gewesen, der Wahlkreis ist nichts zu gewinnen, aber dann hätten wir auch keinen guten Listenplatz gehabt. Und so bekam ich dann Listenplatz 6, wo sicher war, dass dass ich reinkam in den Deutschen Bundestag über die Liste. Und dann kam ich damals über die Liste rein, wie gesagt, hatte verloren gegen den SPD-Kollegen mit 7%, was keinen überraschte, weil das so strukturell geprägt war. Aber dann bei der nächsten Wahl gegen den gleichen Kollegen habe ich mit 1% Vorsprung gewonnen und dann bei der Wahl drauf mit 18% Vorsprung. Und das war so der Punkt, zu zeigen, man muss manchmal erst die Chance haben, überhaupt zu zeigen, was man kann. Und die hätten gar nicht nachgefragt, wenn es das Frauenforum nicht gegeben hätte.
Zeigen, was man kann in der Politik. Ist das noch mehr außer Wahlergebnisse, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Oder ist das doch, wie man im Unternehmenssprech sagen würde, das mit Abstand wesentlichste KPI?
Naja, ohne Wahlen zu gewinnen, hat man auch keine Mehrheiten, das ist das eine. Aber zwischen den Wahlen ist halt Arbeit auch. Und da geht es darum, wie hat man sich engagiert? Ich meine, es gibt Regionen, da können sie egal was aufstellen, da wird entweder die eine oder andere Partei gewählt aus Prägung heraus. Aber man muss ja natürlich auch seine eigene Handschrift abgeben. Also bin ich fähig, Kompromisse zu schließen, Mehrheiten für eine Position zu gewinnen, Ideen für Gesetzesentwürfe beziehungsweise Anträge. Also da gehört schon mehr dazu als jetzt ein Wahlergebnis, weil ein Wahlergebnis ist auch nur ein Instrument, aber noch kein Inhalt.
Wir hatten ein, zwei wichtige Momente in Ihrer Karriere schon angesprochen. Gab es auch so richtig unangenehme?
Das gibt es in jedem Beruf. Also Sie treffen natürlich auch auf Leute, die es nicht gut mit einem meinen, die auch mitunter auch gefährlich sind. Auch Drohungen gibt es. Das erlebt, glaube ich, fast jeder Politiker. Es führt auch dazu, dass es Auseinandersetzungen gibt, wo wirklich mit Fake News gearbeitet wird, mit Bildern oder mit Videos, die nicht echt sind, aber wo man versucht, einen zu diskreditieren. Sowas gibt es immer. Man verliert auch mal Wahlen. Auch das sind Tiefschläge, aber am Ende ist es immer eine Lektion. Und wenn man das gut angeht, dann hat man was gelernt aus dieser Lektion. Und man muss immer einmal mehr aufstehen als liegen bleiben.
Man verliert auch mal Wahlen. Ich spreche mir jetzt mal einfach 2016 an gegen Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. War das so ein Moment? War das vielleicht A, Ihre herbste Niederlage? Und was macht man da, wenn man, naja, wenn man den Kopf oben behalten will?
Naja, dass die Umstände waren, wie sie waren. Ich hatte vorher ja gegen Kurt Beck auch einen Wahlkampf geführt, da haben uns 0,5% gefehlt. Und dann kam das Fukushima-Ereignis. Damals unter diesem Aspekt hatten wir natürlich als Union dann verloren gehabt, wegen des Reaktorunglücks. Und da war die Stimmung in der Bevölkerung sehr stark dann auch für die Grünen. Und das hat uns da so ein bisschen die Wahl versemmelt. Und dann 2016 Ähnliches, aber da ging es dann um die Flüchtlingsfrage. Da war vielleicht erinnern Sie sich, in der Silvesternacht der Übergriff auf Frauen auf der Kölner Domplatte. Und da konnten Sie sehen, wie Tag für Tag die Zustimmung für die Union schmolz. Das wurde in Verbindung gebracht mit der Unionsregierung, Bundesregierung, wegen der Öffnung der Grenzen. Und da hatten eine tolle Ausgangslage, aber da hatten wir dann auch keine Chance mehr am Schluss, gell? Ja, klar, man hätte gern gewonnen, aber es hilft nichts. Und dann habe ich wieder Anlauf genommen. Und das führte dann nachher dazu, dass ich ins Kabinett einige Jahre später dann 2 Jahre, 3 Jahre später, nee, 2 Jahre später ins Kabinett von Angela Merkel dann gewechselt bin bei der Regierungsbildung.
Als Landwirtschaftsministerin und für Ernährung bekanntermaßen. Ja, hätte länger gehen können, ne? Gab natürlich dann einen Regierungswechsel bei der nächsten Wahl. Aber wie hat Ihnen diese Phase naja, als Bundesministerin gefallen? Was zeichnete die aus? Und kann man in 4 Jahren überhaupt so viel machen, wie man machen will? Oder braucht es eigentlich immer zwei Legislaturperioden?
Es kommt auf die Umstände an. Wir hatten in dieser Zeit die Corona-Krise und die Pandemie. Und das hieß natürlich, Programm komplett umstellen. Da ging es um Versorgungssicherheit, da ging es um Sicherstellung der Lieferketten an den Grenzen. Da wurde einem auch dem normalen Konsumenten wieder klar, wie sehr wir mit anderen Ländern auch als Konsument und Produzent miteinander verwoben sind. Und wo wir auch vulnerable Stellen haben, wo wir selber unabhängiger werden müssen. Und da ging es dann total in den Krisenmodus, während viele andere natürlich verständlich wegen der Corona-Krise eben nicht ins Büro sind, mussten wir als Politiker und ich jetzt gerade auch als Ernährungsministerin permanent in Berlin sein, auch in anderen Ländern sein, unter hohen Sicherheitsstandards, was das Thema Pandemie und Infektionsgeschehen anging. Aber man kann schon einiges durchsetzen in einer Legislaturperiode. Wir haben den den Tierschutz sehr vorangebracht. Wir haben Innovationsfonds für die Landwirtschaft aufgesetzt und wir sind in dieser Zeit die Vorreiter geworden in der digitalen Landwirtschaft, also dieses Precision Farming. Das heißt, wenn wir ein politisches Ziel haben, weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Düngemittel, dann tendieren die Grünen dazu, einfach zu verbieten. Das ist aber keine Lösung in der Sache, weil wir natürlich, um Ernten zu sichern, auch Pflanzenschutz brauchen und Düngemittel. Und da haben wir aber etwas anderes unterstützt, nämlich Technologie. Und haben es ermöglicht, dass ziemlich viele Landwirte mit einer hohen Förderung sich neueste Maschinen kaufen konnten, die 40% weniger Pflanzenschutzmittel und weniger Düngemittel ausgebracht haben. Also präzise gearbeitet und dabei Ressourcen geschont. Das sind Punkte, oder wir haben die europäische Agrarreform in dieser Zeit auf den Weg nicht nur gebracht, sondern verabschiedet, weil wir die Ratspräsidentschaft hatten. Und da war ich natürlich nächtelang am Verhandeln, aber war auch froh, dass wir es dann durchbekommen haben.
War die Zeit eigentlich anstrengender als Bundesministerin, als so manch andere Phase in Ihrer Karriere? Oder auch mal ganz offen gefragt, wie hart ist das Politikerleben 12 Monate im Jahr?
Naja, also Sie dürfen keine Aversion haben, was Aktenlesen angeht. Das muss man als Politiker machen. Und Sie müssen im Thema natürlich drin sein. Und das heißt, dass man bis nachts dann auch lesen und sich vorbereiten muss. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Unterstützung. Man hat einen Fahrer, man hat die Flugbereitschaft, man hat viele Mitarbeiter. Also es ist beides. Gell? Man hat auch große Unterstützung auf der einen Seite, aber hoher persönlicher Einsatz. Mitunter große Zustimmung bekommt man von Leuten, aber auch Anfeindungen, also das ganze Programm. Man muss schon resilient sein. Ich habe es gerne gemacht, diesen Beruf, beziehungsweise diese Aufgabe, den Beruf der Politikerin habe ich ja nach wie vor und bin jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin und auch Bundesschatzmeisterin unserer CDU. Und manchmal ist es natürlich auch anstrengend, in der Opposition zu sein, weil sie wissen, sie haben nicht die Mehrheiten oder sie haben nicht den Apparat, um an diese Infos dranzukommen, die sie jetzt gerade bräuchten. Aber alles mal mitgemacht zu haben, halte ich für wichtig, um ein umfassendes Verständnis von demokratischen Abläufen auch zu haben.
Sie hatten eben, als wir so große Momente in Ihrer Karriere, wichtige Momente durchgegangen sind, auch immer wieder auf Umstände verwiesen. Nicht falsch verstehen, das ist für mich keine Ausrede, sondern eine Begründung für gewisse Dinge. Und ich glaube, in Ihrem Beruf besonders heftig natürlich die Umstände, die eine Rolle spielen. Das ist in jedem Beruf ein Stück weit so, aber bei der Politik natürlich immer sehr besonders. Tut es Ihnen weh, dass man manchmal auch ein bisschen Kontrollverlust hat? Also wenn das doch die Menschen ja so getrieben sind, auch von externen Faktoren, die man dann gar nicht selbst immer beeinflussen kann?
Ja, ist eine gute Frage. Na, wehtun, ich meine, da ist mein Verstand drüber. Also das ist einleuchtend, weil natürlich wir nicht in einer Planwirtschaft sind und wären wir in einer Planwirtschaft, würde der Plan ja sowieso auch nicht aufgehen. Also was heißt wehtun? Manchmal ist es ärgerlich, dass man sagt, Mensch, jetzt sind externe Faktoren und man kommt mit seinen Vorüberlegungen deshalb nicht weiter, weil jetzt gerade was anderes wichtiger ist oder eine Mehrheit bekommt. Das haben wir ja auch bei der Bevölkerung. Die Stimmung in der Bevölkerung kann sich auch sehr, sehr schnell ändern. Auch das kennen wir ja ganz. Aber jetzt würde ich mal sagen, das gehört zum allgemeinen Berufsrisiko, zum Geschäft.
Ich hatte im Herbst eine Veranstaltung moderiert, da waren Sie Laudatorin und haben zwei junge Startups sozusagen, naja, laudatiert. Die waren sehr beseelt von Ihrer Ansprache. Ich fand die auch sehr energiegeladen und sehr, sehr, sie haben sich richtig damit auch beschäftigt, mit diesen hochkomplexen Geschäftsmodellen. Das hat man wirklich gemerkt. Jetzt ist die CDU eine konservative Partei und Sie geben dabei Startups richtig viel Gas. Kann konservativ auch transformativ sein und passt das zusammen?
Klar, also konservativ heißt ja nicht in Strukturen verharren. Das wäre strukturkonservativ. Aber wertkonservativ sein heißt, dass sich das Äußere, dass sich das Format ändern kann, aber die Werte bleiben. Und die Werte sind zum Beispiel Technologieoffenheit, sind zum Beispiel Eigenverantwortung, Neugier, Innovationsbereitschaft, soziale Marktwirtschaft. Das ist auch konservativ. Und wenn man mit Startups zu tun hat, dann im Übrigen haben die ja eine sehr konservative Herangehensweise im positiven Sinn, dem Menschen etwas zuzutrauen, einfach mal machen und ausprobieren und dann was zu gründen. Und das hat ja Deutschland im Übrigen als Volkswirtschaft sehr groß gemacht.
Trotzdem, als wirtschaftspolitische Sprecherin sitze ich schon in einem Grenzbereich, oder? Also manchmal ziehen die alten Fliehkräfte, haben wir schon immer so gemacht. Ich kenne das ja als Mittelstandsberichterstatter auch ganz gut. Und manchmal ist da doch dieser Druck in dieser Phase, in der wir uns bewegen, KI und Co., Nachhaltigkeit, extrem, dass Deutschland sich ganz rasant verändern muss. Das ist nicht immer leicht, oder?
Ja, das ist für keinen leicht, schon gar nicht für diejenigen, die damit ihr Geld verdienen und ihre Existenz sichern müssen. Und aber Veränderungen hat es immer gegeben und Schübe und abrupte Schübe und ja, Disruptionen hat es auch immer gegeben. Ich meine, alleine die Erfindung und die breite Nutzung des Internets hat ja uns alle vor Veränderungen dann gestellt. Und genauso wird es jetzt mit KI sein. Die künstliche Intelligenz ist bisher noch nicht für alle etwas, was sie jetzt anwenden müssen. Aber es wird dort, wo wir Fachkräftemangel haben, dort, wo wir zu viel Bürokratie haben und zu viel Aufwand haben, wird KI schon sehr helfen können, zum Beispiel. Also kurzum, es ist mit den Menschen so, wie es schon immer war. Es gibt solche und solche und genauso sind auch Unternehmen.
Ich war jüngst mal auf der Exchange als Moderator zu Gast, hat mit mehreren Panels, eins davon ging über Frauen in der Politik. Sie waren in der Frauenunion auch mal, deswegen nutze ich gerne die Gelegenheit, um einfach auch mal zu fragen, haben es Frauen, ich spreche jetzt mal ganz allgemein von der Politik, nicht konkret von der CDU, genauso leicht und schwer voranzukommen wie Männer?
Dadurch, dass wir mehr Frauen brauchen und wir aber viel mehr Männer in der Partei haben, haben es Frauen manchmal auch leicht, in Anführungsstriche, weil mehr Frauen in Funktionen gesucht werden, auf der einen Seite. Aber im de facto Alltagsleben ist es häufig so, dass die Abläufe, dass die Rituale doch zum Teil sehr männlich sind, dass Frauen nach wie vor natürlich mehr an Care-Arbeit machen, sich um Kinder und Eltern und Schwiegereltern kümmern. Und deshalb diese ganzen Abendtermine und diese ewig langen Sitzungen und dieses beim Bier hocken und kungeln, das ist nicht so ein Ding für Frauen. Geil. Aber ich pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Es gibt auch junge Männer, die haben es heute total schwierig, ja. Und um da weiterzukommen, man muss sich immer das Feld anschauen. Ganz häufig traut man Frauen nur, was heißt nur in Anführungsstrichen, die Themen Familie, Kultur und die weichen Themen irgendwie zu. Und wenn es dann um Verteidigung, Innenpolitik und Wirtschaft geht, da sagt man dann, ah ja, das sind dann die Männer. Und deshalb habe ich mich ganz bewusst auch für das Thema Wirtschaftspolitik entschieden. Ich leite die Wirtschaftspolitik bei uns in der Bundestagsfraktion und ich bin auch für die Finanzen unserer Bundes-CDU zuständig als Bundesschatzmeisterin. Also Frauen können das auch.
Ich glaube, gerade das Thema Finanzen ist auch wissenschaftlich erwiesen. Umgang mit Risiken und so weiter können Frauen das sogar besser. So, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Zum Abschluss würde ich noch ein, zwei Momente mit ein bisschen Augenzwinkern Sie gerne auch noch nachfragen. Also, es gab mal den 23. Mai 2009. Ich weiß nicht, ob Sie schon ahnen, worauf ich raus will. Wahl von Horst Köhler als Bundespräsident. 15 Minuten war gelaufen. Natürlich kannten man intern die Ergebnisse schon. Aber die Bekanntgabe war noch so eine Viertelstunde weg, als jemand twitterte, ihr könnt jetzt in Ruhe Fußball gucken, ist alles gut gegangen. Würden Sie das heute noch mal machen?
Ach, nein, natürlich nicht. Damals war es so, die Blumen wurden, also es waren ja mehrere Wahlgänge und dann wurden die Blumen reingetragen. Und da war für alle klar, im Übrigen auch am Fernsehen, dass der Wahlgang jetzt geklappt hatte. Weil mit den Blumen hieß dann, jetzt kommt die Übergabe und Musik und alles. Und da habe ich dann eben getwittert und ich hatte, glaube ich, nur 25 Follower damals. Also nicht viel, danach ziemlich viel mehr. Also, naja, jetzt kann man gucken, der Wahlgang hat geklappt. Dadurch, dass es aber noch nicht offiziell bekannt gegeben worden war, war das nicht so klug von mir.
Gut, aber auch kein Drama. Ich glaube, Deutschland hat andere Probleme.
Ja, aber damals war es, da war Twitter noch gar nicht so verbreitet. Ich meine, 2009, das ist ja jetzt echt schon ein bisschen her. Und damals war das noch ein relativ neues Medium. Und deshalb hatte das auch dann Aufmerksamkeit, ja, erreicht. Das muss man schon sagen, ja.
Vielleicht noch ein anderer Moment. 2011 haben Sie Ihr Bundestagsmandat niedergelegt. Damals nach ungefähr 10 Jahren, die Sie dort drin gesessen haben. Längst sitzen Sie wieder drin, war dann doch aber ein bisschen längere Pause. Warum eigentlich damals und ja, was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich fand das folgerichtig, denn ich war 2009, war ich Staatssekretärin im Bundesverbraucherministerium und kandidierte dann für 2011 als Ministerpräsidentin-Kandidatin und damals gegen Herrn Beck. Und als ich dann in den Wahlkampf damals zog für Rheinland-Pfalz, habe ich dann als allererstes nach 2 Jahren mein Staatssekretärsamt niedergelegt, wohl wissend, dass ich da dann auch meine Versorgungsansprüche dann los bin. Aber das war mir dann auch gleich, weil wenn man was macht, muss man es richtig machen. Und so bin ich dann in den Wahlkampf sehr überzeugt gegangen in Rheinland-Pfalz, dass ich gesagt habe, egal wie, ob wir gewinnen oder nicht gewinnen, ich gehe dann aus dem Bundestag raus und verschreibe mich dem Land Rheinland-Pfalz. Und das habe ich dann auch gemacht. Wie gesagt, 0,5% haben gefehlt. Wir landeten in der Opposition. Ich habe dann auch mein Bundestagsmandat niedergelegt, mein Landtagsmandat angenommen und wurde dann Fraktionsvorsitzende und war auch Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Und das dann 7 Jahre lang Fraktionsvorsitzende, bis ich dann, wie gesagt, ins Kabinett von Angela Merkel wechselte.
Trotzdem darf ich auch objektiv so sagen, sind das ja erstmal mutige Entscheidungen. Gibt ja auch Bundesministerinnen, wie neulich, glaube ich, in Hessen war da mal so ein Wahlkampf, wo man dann da auch reingeht, aber das Ministeramt nicht los wird, weil eine andere Partei, brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen, glaube ich. Mut zu einer klaren Aussage habe ich auch mal in der Recherche gefunden und ich musste da gestern dran denken. Da kamen nämlich neue Zahlen raus, was die Menschen bei der Europawahl und auch teilweise bei den Landtagswahlen in diesem Sommer sozusagen bewegt. Klima, Nachhaltigkeit ist im Vergleich auch zu den Vorjahren unter ferner liefen fast schon bei um die 10%. Also ich glaube nur noch Thema Nummer 5, 6 irgendwo. Und da musste ich an Zitat von Ihnen denken, das ich in der Recherche im Vorgespräch sozusagen rausgekriegt habe. Sie argumentierten 2019, man gehe baden, wenn man sich auf das Thema, ein Thema wie die Klimakrise stürzt, das gerade en vogue sei, ohne dass man einen gedanklichen Überbau haben. Sie haben dafür richtig heftig Kritik bekommen. Aber im Nachhinein, kann man schon sagen, irgendwie verständlich die Kritik auch, weil Nachhaltigkeit ist wichtig, klar. Aber wahltaktisch betrachtet, so hart wie das Leben ja nun mal dann ist, war es richtig, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und genauso auch damals bei meiner Positionierung zur Flüchtlingskrise. Heute machen wir das, was wir 2016 gefordert hatten. Also einmal jetzt zum Klimaschutz. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind notwendig, aber es einfach immer wieder nur zu sagen und nicht oder zu fordern und nicht auf die Umsetzung zu schauen, wie das denn auch geht, ohne dass wir unsere komplette Wirtschaftsstärke zerschreddern, wird es kein Exportschlager werden. Das heißt, Wirtschaft und Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssen zusammen gedacht werden und nicht gegeneinander. Denn wenn wir hier nicht mehr produzieren und CO2-Emissionen reduzieren, mag das hier mal ganz nett sein, kurz für die Zahlen. Aber wir werden A, Arbeitsplätze verlieren und die Produktion, die wird ja nicht eingestellt, sondern im Ausland weiter geschehen und zwar zu noch höheren Emissionswerten. Also holistisch betrachtet hilft das dem Weltklima überhaupt nicht. Und deshalb müssen wir immer schauen, dass man nicht zu viel zu schnell will, denn bei einer Schraube ist das auch so, nach fest kommt ab. Und deshalb gehört es dazu, in die richtige Richtung zu gehen, Nachhaltigkeit, aber das mit Technologieoffenheit, mit Innovationen und vor allen Dingen mit physikalischer Machbarkeit und nicht nur Bekenntnis. Das ist so mein Punkt gewesen. Und genauso war es bei der Flüchtlingskrise. Es ist schön, wenn wir ein freundliches Gesicht haben als Deutschland, aber das kippt so etwas mit einer Zeit, wenn die Kommunen überfordert werden, wenn es keinen Wohnraum gibt, wenn es Sammelunterkünfte gibt, wenn es fast nur junge Männer sind, die zu uns kommen. Das macht was mit einer Gesellschaft auch, vor allen Dingen, wenn gewisse Spielregeln, sag ich mal, oder Hausordnung nicht geachtet werden, wenn Lehrerinnen, weil sie Frauen sind, nicht respektiert werden. Und das sind Themen, die habe ich immer angesprochen, das wurde kritisiert. Und heute haben Grüne, die am meisten kritisiert haben, genau diesen Sprachgebrauch auch, aber die brauchen dann halt 10 Jahre, bis sie sowas dann einsehen.
Eine kleine, vielleicht fiese Frage zum Abschluss. Was ist noch Ihr ganz großes Ziel für, naja, in der politischen Karriere? Wollen Sie noch mal Bundesministerin werden, noch was ganz anderes? Sie haben ja noch viele Jahre in der Politik. Was, gibt es da so einen Masterplan oder so ein Ziel am Ende?
Nein, also wenn man eins gelernt hat, dann, dass es keine Masterpläne für eigene Jobwünsche gibt. Das muss auch sekundär oder tertiär sein. Erstmal müssen Sie ja wissen, was Sie überhaupt wollen, in diesem Land, für ein Land, was Sie unter Gemeinwohl verstehen. Also eine Agenda für Deutschland. Und ich mag dieses Land so sehr. Ich reise sehr viel und sehr gerne, aber ich bin hier echt zu Hause in Deutschland und fühle mich als Europäerin. Und dass es unserem Land gut geht, dass wir hier auch, sagen wir, eine ausbalancierte Gesellschaft haben. Dazu brauchen wir eine starke Wirtschaft zum Beispiel, weil alle Wünsche, die wir irgendwie finanzieren wollen, wie Transformation und Sozialstaat, setzen stabile Wirtschaftsnation Deutschland auch voraus. Also das sind so Punkte, die mich umtreiben. Und dann muss man gucken, dass man mit so einer Haltung Wahlen gewinnt. Und wenn man dann Wahlen gewonnen hat, und dann kann man erst über das Verteilen reden. Und insofern ist jetzt so mein nächstes Nahziel, dass wir die Wahlen gewinnen, die anstehen.
Verständlich. Da ich objektiv bin, kann ich Ihnen dabei nicht alles Gute wünschen. Das wünsche ich allen sozusagen, zumindest allen demokratischen Parteien. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und danke Ihnen aber ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Zeit und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich.
Dankeschön, Sie auch. Bis bald.
Das war der Moment, der Podcast über das Ergreifen von Chancen und Lust auf Veränderung. Ich würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie gesund und erfolgreich.